das Thema Rom unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt. Subjekt, ne?
Komm mal, Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom Subjekt, unterstrichen Ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind,
Romnia,
die werden abgeschoben.
Radio Roma Respekt.
What the fuck? Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll, die ganze Ungerechtigkeit. Ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen Ja.
Radio Roma Respekt.
Das es nicht einfach so geht, dass man den Antiziganismus weiter tabuisiert.
Radio Roma Respekt Nummer 21. Romeo Franz, Sinto, Musiker und Politiker. Diese Sendung umfasst das Thema Politik und berührt gleichzeitig das Thema Musik. Denn Romeo Franz ist in beiden Feldern gleichermaßen zu Hause. Als Politiker beschäftigt er sich mit der Situation der Sinti, wie auch mit Flucht und Migration der Roma. Und darüber spricht er in dieser Sendung. Romeo Franz ist nicht nur Politiker, sondern auch Musiker, also speziell Geiger und Pianist. Was macht er da für Musik? Seiner musikalischen Tätigkeit stellt er den Satz voran: Ich bin kein Zigeuner, sondern Sinto, also mache ich auch keine Zigeunermusik. Seine Musik ist traditioneller Sinti-Jazz. Er war Meisterschüler von Schnuckenack Reinhardt. 1991 war Romeo Franz 23 Jahre alt, ein junger Mann mit langem, wallenden Haar. Er traf sich im Rahmen einer Wallfahrt mit den Musikern Thomas Stützel, Uli Bund und Lolo Reinhardt, die ebenfalls Sinti sind. Aus ihrer Freundschaft heraus entstanden Gespräche über Musik und diese führten zu einer gemeinsamen Probe. Nach dieser einen Probe, die eine gute Probe gewesen sein muss, gründeten sie das Romeo Franz Ensemble. Zuerst spielte das Ensemble traditionelle Sinti-Swing-Stücke von Django Reinhardt und auch von Schnuckenack Reinhardt. Schnuckenacks Texte sind in Romanesk geschrieben, wie zum Beispiel das Stück Mehum Mato. Das bedeutet, ich habe einen Rausch. Zunehmend kommen Stücke anderer Musiker dazu, wie zum Beispiel Dorado Schmidt, Frédéric Schlick oder Georges Boulanger. Wie es im Jazz üblich ist, wurden sie mit ausgreifenden Instrumentalsoli erweitert, modernisiert und individualisiert. Und dann entstanden mehr und mehr eigene Stücke des Ensembles. Der Kreis der Ensemblemitglieder erweiterte sich um die Sängerin Dunja Blum, die Gitarristen Joe Bavellino, Unge Schmidt und andere. Schließlich kam Sunny Franz dazu, der im Jahr 2000 geborene Sohn von Romeo Franz. Und der spielt mittlerweile die erste Geige. Wie sich das für eine gute Jazzband gehört, hat das Romeo Franz Ensemble international mit MusikerInnen kooperiert. Das berühmteste Beispiel ist wohl die Einladung von Romeo Franz zum Spiel auf einem Konzert von Stevie Wonder in München. Der Lehrmeister von Romeo Franz war Schnuckenack Reinhardt. Er spielt eine wichtige Rolle in der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma in Deutschland. Reinhardt führte eine 16-köpfige Kapelle von Sinti-Swing-Musikern an, die 1967 an die Öffentlichkeit trat. Vorher wurde Sinti-Swing ausschließlich im familiären Kreis gespielt. Die Überlebenden von Vernichtung und Verfolgung hatten sich vorerst zurückgezogen und geschützt. Aber 1967 gingen sie an die bundesdeutsche Öffentlichkeit. Und diese bundesdeutsche Öffentlichkeit war erstaunt. Schnuckenack Reinhardts Band erreichte mit ihrer Musik eine damals neue Form der Sichtbarkeit für Sinti in Deutschland. Es folgte eine ganze Reihe Compilations, Alben, Konzerte, Festivals und soziokulturelle Begegnungsveranstaltungen von und mit Sinti-Musikerinnen am Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre. Außerdem war Schnuckenack-Reinhardts Musik und die seiner Kollegen identitätsstiftend für die Sinti-Community. Sie öffneten sich aber auch für die Mehrheitsgesellschaft und äußerten politische Haltungen und Forderungen. Die Musik war nicht nur Tradition oder Folklore, sondern ein Mittel zur Emanzipation im Hier und Jetzt. Und das ist die Situation, in der Romeo Franz musikalisch und politisch sozialisiert wurde, in der er Musiker und gleichzeitig Politiker wurde. Seit 1997 ist Romeo Franz im Landesverband der Deutschen Sinti von Rheinland-Pfalz aktiv, war dort stellvertretender Vorsitzender. In diese Funktion hat er die Rahmenvereinbarung zwischen den Sinti und dem Bundesland mitverhandelt, die 2005 unterschrieben wurde. Gleichzeitig war er bis 2013 Vorstandsmitglied im Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma. Romeo Franz bezeichnet Romani Rose dabei als seinen Lehrer. Dann ist Romeo Franz in die Parteipolitik gegangen, zu den Grünen, weil er die Verbände in ihren Positionen im politischen Gefüge als Bittsteller empfand. Er erhoffte sich dort mehr Gestaltungsspielraum. Und so stellte er sich als Kandidat zur Bundestagswahl 2013 und zur darauffolgenden Europawahl zur Verfügung. Als Mitgründer und Geschäftsführer der Hildegard-Lagrenz-Stiftung setzt er sich für die direkte und unkomplizierte Förderung sowie für die Finanzierung von Bildungskarrieren von Sinti und Roma ein. Romeo Franz möchte, dass die Gesellschaft in Deutschland ein differenziertes Bild von Sinti und Roma lernt. Er möchte den Blick darauf öffnen, dass die einzelnen Gruppen sehr unterschiedlich sind. Er meint, auch die Musik der Sinti und Roma hat dazu beigetragen, die Fans für deren Geschichte zu sensibilisieren. Und das macht er unter anderem daran fest, dass er immer weniger diese rassistischen Zuschreibungen im Musikbetrieb hört. Gleichzeitig möchte er den deutschen Sinti vermitteln, dass es da in ganz Europa auch noch die Roma gibt, die ihre Brüder und Schwestern sind. Er beschäftigt sich als Politiker auch mit der Situation der Roma, die nach Deutschland geflüchtet sind, und fordert, europäisch zu denken. Aber jetzt hört ihr endlich Musik von Romeo Franz. Jetzt kommt Happy Swing for You vom Romeo Franz Ensemble. 2015 war Romeo Franz in seiner Eigenschaft als Politiker auf eine Podiumsdiskussion in Dresden eingeladen. Titel der Diskussion war »No Show oder neue Wege? Kritische Perspektiven auf bisherige Antidiskriminierungs- und Empowerment-Politiken«.
Wir würden jetzt gleich versuchen, Romeo Franz anzuskypen.
Er konnte nicht anwesend sein und kommunizierte über Videotelefonie mit der Moderatorin Katrin Bastet und mit dem zahlreich anwesenden Publikum. Die Podiumsdiskussion fand im Rahmen der Herbstschule gegen Antiromaismus statt. Das war eine Veranstaltung aus dem Feld des Aktivismus und der politischen Bildung, um Wissen gegen Antiromaismus zu bündeln und zu vermitteln. Mehrere Institutionen taten sich zusammen, luden ProtagonistInnen ein, AktivistInnen und ForscherInnen, schufen Raum für Erfahrungsaustausch. Es beteiligten sich Weiterdenken, die Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen, das Festspielhaus Hellerau und die AktivistInnengruppe gegen Antiromaismus aus Dresden. Zahlreiche Roma-AktivistInnen sprachen über ihre Kulturproduktion und über ihre wissenschaftliche Arbeit. Und darunter war Romeo Franz.
Hallo Romeo.
Hey.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen bei uns in der Herbstschule Antiromaismus. Und ich mache jetzt einen Versuch. Ich drehe jetzt den Laptop, damit du mal dein Publikum sehen kannst. Augenblick.
Ja. Moment. Oh. Hallo. Oh. Doch eine Menge.
Jetzt sehen wir zwei uns, aber du hast gesehen, das Publikum ist zahlreich da. Das sind alles Teilnehmer unserer Herbstschule. Wir haben jetzt seit Mittwoch schon intensives Programm hinter uns, haben über ganz viele Dinge gesprochen, mit vielen Aktivisten und Aktivistinnen, Programme gehabt, uns akademisch fortbilden lassen, theoretisch der Sache nachgespürt. Und eben das Überthema, wie du weißt, ist ja Antiromaismus. Hier in Dresden, in Hellerau. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich heute zuschalten können, dass du dir die Zeit nimmst, an deinem Wochenende mit uns nochmal zu diskutieren.
In dem Panel spricht er über den Antiromaismus bzw. Antiziganismus in Deutschland, kritisiert die Förderpolitik der Europäischen Union in Roma-Angelegenheiten, zieht ein Fazit über die Roma-Dekade, setzt als positives Gegenbeispiel die von ihm mitgegründete Hildegard-Lagrenz-Stiftung und den Staatsvertrag zwischen dem Bundesland Baden-Württemberg und dem dortigen Landesverband der Sinti und Roma.
Wir wollen nochmal einen Blick auf politische Programme, Projekte, Zielrichtungen sprechen und deine Perspektiven darauf. Und ich würde gerne beginnen mit der aktuellen Situation. Und zwar direkt reinspringen ins aktuelle Geschehen. Diese Woche gab es den Bund-Länder-Gipfel zur Asylpolitik. Und du, Volker Beck als Bundestagsabgeordneter und Barbara Lochbieler als Mitglied des Europäischen Parlaments, ihr habt zusammen einen Zwischenruf vor diesen Verhandlungen verfasst.
Ja.
Und könntest du zur Motivation dieses Papiers und zum Inhalt nochmal genauer was sagen und dann vielleicht auch gleich Bezug darauf nehmen, was du jetzt von den Ergebnissen dieses Gipfels hältst?
Es ist wichtig, dass wir diesen Zwischenruf gemacht haben, weil wir einfach auch ein Signal setzen müssen, dass es nicht einfach so geht, dass man den Antiziganismus weiter tabuisiert. Wenn wir da von sicheren Staaten sprechen, mag das sein, auch dass für die Mehrheitsbevölkerung das so ist, aber es ist tatsächlich so, dass Roma in ihrem Land dort keine sichere Lebenssituation vorfinden. Die äußert sich in der Form, dass die Menschen dort tatsächlich aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, also als Roma, keinen Zugang zur Bildung haben, zur Arbeit, zum Wohnen und zum Gesundheitswesen. Und das natürlich eine Situation ist, in der die Menschen immer versuchen, dann diese Situation zu ändern und etwas Besseres zu finden. Und wenn sie dann aber auch nach Deutschland kommen oder in die EU-Staaten dann einwandern möchten oder Asyl suchen, treffen sie aber leider auch auf denselben Antiziganismus, der in ihrem Land auch entgegenschlägt. Und das größte Problem in unserer Gesellschaft, aber auch in der Politik ist, dass es keine klare öffentliche Verurteilung des Antiziganismus durch die politisch Verantwortlichen in Deutschland und Europa gibt. So wie es normalerweise bei dem Antisemitismus aber auch richtig ist, dass man sich da voll dahinter stellt und dass man sagt, okay, da traut man sich das nicht, das zu tabuisieren. Aber beim Antiziganismus ist das eine völlig andere Sache. Da ist es gar kein Problem und völlig legal, einfach zu sagen, Antiziganismus gibt es nicht. Darum gibt es auch keinen Fluchtgrund. Und die Realität sieht völlig anders aus.
Genau, könntest du noch mal kurz darauf eingehen? Ich weiß nicht, ob es allen bekannt ist, was das Papier genau aussagt. Unter anderem stellt ihr ja auch die These auf oder ihr geht argumentativ so ran, diese Regelung, dass jetzt weitere Balkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen, da sprecht ihr von einem Angriff auf das Prinzip der Einzelfallprüfung und das ein Grundpfeiler des Asylrechts eigentlich darstellt.
Ja, denn diese Menschen würden dann einfach, wenn sie nach Deutschland kommen, einfach wieder abgeschoben werden, ohne dass man diesen Grund der kumulativen Diskriminierung einfach beachtet. Und da geht man jetzt schon heute mit so um, dass man tatsächlich den Antiziganismus als Fluchtgrund nicht anerkennt. Und so wird das dann noch viel einfacher gemacht. Das Signal natürlich ist verheerend, auch in die EU und in die gesamte europäische Gesellschaft, nämlich, dass es keinen Rassismus an Sinti und Roma in Europa gibt. Also dieses Signal ist tatsächlich verheerend und könnte falsche Signale setzen.
Dabei ist ja auch immer noch sehr spannend, wenn man also den europäischen Vergleich wagt bei der Urteilsfindung in diesen Asylanträgen, dann sind die Schutzquoten ja sehr unterschiedlich. Die sind ja nur in Deutschland so niedrig. Für Asylsuchende aus dem Kosovo, wo auch viele Roma dabei sind, ist die Schutzquote in Finnland und der Schweiz ja bei 40%, habe ich gelesen. Wie erklärst du dir diese europäischen Unterschiede?
Es kann auch gut sein, dass diese Menschen, also ich sage jetzt mal in Finnland oder in anderen Ländern, die Zuwanderung aus völlig anderen Gesichtspunkten sehen oder mit völlig anderen Augen sehen, nämlich als Chance. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch in Deutschland beginnen, die Zuwanderung, egal woher sie kommt, ob sie aus Syrien kommt, ob es Zuwanderung ist aus den EU-Staaten Rumänien, Bulgarien oder aus dem Balkan, man muss tatsächlich das Positive viel mehr in den Vordergrund rücken, dass diese Menschen, die hierher kommen, nicht einfach ein Riesenpotenzial mitbringen für unsere Gesellschaft wieder. Und es ist, sagen wir mal, sehr dumm, wenn man glaubt, dass man die Situation, die wir heute haben, mit den syrischen Flüchtlingen, mit den Flüchtlingen überhaupt, und dass das ein Ende haben wird oder sich auflösen wird oder irgendwann nach zurückgehen wird, das wird es nicht. Es ist eine Umgestaltung, also wir erleben jetzt eine Umgestaltung der europäischen Gesellschaft und die ist nicht zum Aufhalten. Und wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, zu reagieren, sondern jetzt schon anfangen, die Weichen zu stellen, um den Zuzug von Menschen zu organisieren und gleichzeitig auch positiv zu sehen für unsere Gesellschaft. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist noch nicht in allen Köpfen unserer Gesellschaft und der Politik angekommen.
Ja, bleiben wir bei diesen politischen Köpfen, in denen es vielleicht noch nicht angekommen ist, weil das ist jetzt auch ein bisschen unser Fokus. Es ist ja nun mal so, dass diese Neuregelung, denen muss ja noch zugestimmt werden im Bundesrat. Das steht jetzt demnächst an, im Eilverfahren. Und dabei braucht es auch die Zustimmung verschiedener Grüne, die in den Landesregierungen beteiligt sind. Euren Zwischenruf fand ich einen sehr wichtigen Beitrag zur Debatte, aber es scheint ein bisschen, als ob er nicht greift, als ob die Argumentation vielleicht sogar schon durch ist und diese Zustimmung wird ja auch medial als relativ sicher betrachtet. Wie siehst du das und wie nimmst du da die innerparteilichen Debatten wahr?
Also ich bemerke das schon sehr stark, dass es auch in unsere, also dass das ein Thema ist, das uns bei den Grünen auch zerreißt. Also da gibt es gerade in den Ländern, wo Grün mitregiert, natürlich auch den Gedanke, aus der Regierung, sage ich mal, jetzt herausgewählt zu werden und dann von den Bürgern, wie soll man sagen, nicht mehr gewählt zu werden, dass man sich vielleicht deswegen so verhält. Aber es ist tatsächlich so, dass innerhalb der Grünen sehr viele völlig dagegen sind, dass man diese Staaten zu sicheren Drittstaaten erklärt. Nun müssen wir aber auch wissen, dass es vielleicht auch zu oberflächlich ist, zu fordern, diese Staaten nicht als sichere Drittstaaten zu erklären. Wir müssen viel weiter gehen. Und das ist ja meine Idee auch bei der Geschichte, die ich auch immer nach vorne bringen möchte und Mitstreiter finden möchte. Und zwar, dass wir beginnen, als Europäer zu denken und auch zu beginnen, dass wir in diesen Ländern, zum Beispiel im Kosovo, in Albanien, in Serbien, in Montenegro, dort auch auf europäischer Ebene beginnen, eine Sensibilisierung mit dem Thema Antiziganismus in dieser Gesellschaft. Das heißt, dafür gibt es ja Möglichkeiten über EU-Projekte, die man stellen kann, dass man dort anfängt, tatsächlich Sensibilisierungsprozesse in Gang zu setzen, weil die Menschen, die ich kenne, die aus diesen Ländern kommen, keiner möchte seine Heimat verlassen. Das sind Menschen, die leben seit Generationen, seit über 800 Jahren zum Beispiel in Serbien, in ihrem Land, hatten eine völlig andere Erfahrung im Kommunismus. Denn dort hatten sie ihre Arbeit und dort gab es diesen Antiziganismus und diese Ausgrenzung, die es heute gibt. Das heißt, die Menschen möchten eigentlich nicht weg aus ihrem Land. Sie werden dazu gezwungen und jeden von uns würde diese Situation, wenn wir diese erleben würden, wahrscheinlich genauso zu so einem Vorgehen einfach drängen, dass wir sagen, aufgrund dessen, dass wir Kinder haben, möchten wir denen eine andere Zukunft geben und wir gehen hier weg aus unserer Heimat. Deswegen ist es wichtig, nicht nur oberflächlich polemisch zu wirken, dass wir immer nur sagen, nein, wollen keine sichere Drittstaaten, man muss weitergehen. Wir müssen insgesamt eine Sensibilisierung in diesen Ländern, aber auch in Deutschland, ganz wichtig, politisch und gesellschaftlich anstoßen mit diesem Thema Antiziganismus und auch mit dem Tenor, dass Rassismus und Ausgrenzung niemanden etwas bringt, weder der diskriminiert, noch den Diskriminierten. Und ich denke, daran sollte Europa wirklich stark arbeiten, dass wir sagen, wir gehen aktiv in diese Länder rein und versuchen, Projekte zu machen, die eine Sensibilisierung herstellen können.
Romeo Franz arbeitet seit 2015 als Musiker, auch in einer anderen Konstellation mit einem anderen Programm. Es heißt Rom Som, ich bin ein Mensch, und ist ein Programm mit Klageliedern und lyrischen Texten der Sinti und Roma. Es entstand gemeinsam mit der Autorin und Musikerin Anita Avosusi, mit dem Solo-Jazz-Gitarristen Joe Bavellino und mit dem Gitarristen Unge Schmidt. Mittlerweile performen Romeo Franz und Joe Bavellino das Programm mit den Ensemblemitgliedern Johannes Schädlich am Kontrabass, mit Romeos Sohn Sunny Franz an der Violine sowie mit Aaron Weiß am Piano, dem Sohn des Musikers Hänschen Weiß. In dieser Konstellation rezitiert Romeo Franz. Das Anliegen ist, nicht nur die Musik der Sinti zu vermitteln, sondern auch ihre Poesie und ihre Kunst zu erzählen. Es kommt Liebeslyrik zur Sprache, aber auch Alltagserfahrungen, die in literarischen Texten transformiert werden. Klagelieder und weitere lyrische Texte sprechen von der Verfolgung im Nationalsozialismus. Es erklingen Gedichte von Matteo Maximoff, Lyrik der ungarischen Roma, Texte des spanischen Dichters Helios Gomez und weitere Texte in Romanes. Nach der Performance öffnen die Musiker den Raum für Gespräche miteinander, für den Austausch über das Gehörte. Aber jetzt wieder zurück zur Politik. Im nächsten Abschnitt aus der Podiumsdiskussion der Herbstschule gegen Antiromaismus 2015 kritisiert Romeo Franz die Roma-Dekade. Das war eine 10-jährige Förderperiode der EU, die von der Initiative von George Soros ausging. Soros sah die Notwendigkeit, in Ost- und Mitteleuropa die Roma finanziell zu unterstützen, unter anderem durch die Open Society Foundation, als auch durch die Europäische Union. Diese Dekade ging 2015 zu Ende. Romeo Franz zieht ein Fazit und bemängelt dabei, dass Roma selbst an der Vergabe und den Entscheidungen über sie nicht beteiligt wurden. Auch im Jahr 2017 bescheinigt die EU-Kommission der Roma-Politik der EU-Staaten, dass ihre Roma-Strategie, auf die sich auch Deutschland verpflichtet hat, kaum Ergebnisse gebracht habe.
Wenn du sagst, auf europäischer Ebene Antidiskriminierungsprogramme stärken, dann ist natürlich ein großer Rahmen gewesen in den letzten 10 Jahren die sogenannte Roma-Dekade. Das heißt, vor 10 Jahren haben in Sofia 8 Staaten eine Erklärung unterzeichnet, nur kurz vorab noch zur Erklärung, mit der die sogenannte Dekade der Roma-Inklusion ausgerufen wurde. Und mit dabei waren Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Montenegro und die Slowakei. Dann kamen noch Albanien, Bosnien, Herzegowina und Spanien dazu. Also ein breites Spektrum an Staaten. Und das gemeinsame Ziel war genau nämlich das, die Situation und Lebenssituation der Roma sollte spürbar verbessert werden. Es gab verschiedene Aktionspläne, vor allem in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Wohnen und Gesundheit. Und unterstützt, finanziell getragen wurde das Ganze von der Weltbank, der Soros-Stiftung, der Europäischen Kommission, dem Europarat und verschiedenen UN-Organisationen. Also man sieht an dieser Herleitung, dass es wirklich ein breiter Versuch war, zwischen verschiedenen inter- und supranationalen Organisationen, diese Pläne umzusetzen und mit einem 10-Jahres-Programm wirklich Veränderungen zu schaffen. Soweit die Theorie. Es gibt da aber natürlich sehr viel Kritik an den Ergebnissen der Roma-Dekade. Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie hast du diese Programme wahrgenommen? Du bist ja sehr lange schon in der Bürgerrechtsarbeit, aktiv auch europäisch. Was sind für dich Dinge, die gut gelaufen sind und wo sind deine Kritikpunkte?
Nun, gut gelaufen würde ich sagen, es war erstmal der Wille, diese Roma-Dekade zu starten. Das war positiv natürlich. Was sich aber als negativ herausgestellt hat, das hat eigentlich die Roma-Dekade auch zum Scheitern gebracht, würde ich sagen. Denn ich war in diesen Ländern gewesen, wie zum Beispiel in Serbien, ich war in Sofia, habe dort Projekte besucht, und also in Bulgarien auch gewesen und in Budapest. Manche Projekte sind sehr gut, die von Soros gelaufen sind, von der Open Society. Da gibt es Roma Versitas, eine Stiftung, die Roma Stipendien verschafft und studieren lässt. Dann gab es super Programme wie PAKIF, die Menschen tatsächlich, also Roma, wirklich auch in führende Positionen hineingebracht hat mit Bildung und elitärer Bildung. Also es war schon einige gute Dinge, die von Open Society gekommen sind. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Kritik daran, die ich habe, ist, dass die Projekte für Roma zumeist ohne die Roma selbst gelaufen sind. Das heißt, sie waren nie gleichberechtigt und auf Augenhöhe mitbeteiligt. Wir hatten unheimlich viel zu kämpfen in den osteuropäischen Ländern mit der Korruption. Das heißt, NGOs, die tatsächlich ehrenamtlich an der Basis gearbeitet haben, haben nichts bis nur einen ganz kleinen Teil von Projektgeldern tatsächlich bekommen, um zu arbeiten. Der Rest ist tatsächlich irgendwo versickert. Und das hat kein Ende genommen. Das geht einfach so weiter, weil man keine richtige Kontrolle über diese ganze Vergabe und über die Ausführung gehabt hat. Es gibt zwar so eine Art Taskforce auf der EU-Ebene, aber ich glaube, da konnte sich tatsächlich nicht viel machen. Der Grund war tatsächlich auch, dass man viel zu wenig mit Roma-NGOs, die auch in Deutschland sind, die einen Einblick haben, viel zu wenig geredet hat und sie mit einbezogen hat auf der Leitungsebene. Und ich glaube, dass ein Projekt, Roma-Projekte, nur dann ein positives Ergebnis haben, wenn man die Menschen tatsächlich gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit einbezieht. Und das ist leider bisher noch nicht geschehen. Wir haben gerade vor einem Jahr, ich glaube beim Brüssel nochmal drauf, sich geeinigt, dass man ganz hinuntergeht auf die lokale Ebene. Und das bedeutet wiederum, man muss mit den Roma-NGOs arbeiten. Es gibt was ganz Positives, also das ich habe kennengelernt, als ich in Madrid war, in diesem Jahr, und zwar gibt es da eine Stiftung, die heißt Fundación Secretario Digitano. Das ist eine spanische Stiftung, die von einem Priester gegründet wurde Und über diese Stiftung wurden alle EU-Gelder sozusagen kanalisiert für die Roma-Projekte in Spanien. Der einzige Nachteil bei dieser Geschichte war, dass auch in dieser Stiftung die Roma nicht einbezogen waren auf Leitungsebene. Aber im Großen und Ganzen war die Strategie schon richtig gewesen, dass man nämlich die Gelder kanalisiert in einer, sage ich mal, die Möglichkeit haben, direkt auf die Basis einzuwirken, die NGOs kennen, und dass man damit aber auch Korruption umgehen kann. Zweites war auch die Anträge, die man stellen müsste als NGO. Also für so einen Antrag muss man, denke ich mal, schon also ein Akademiker sein und eine super Ausbildung, um diese Anträge auszufüllen. Hier haben natürlich nur die ganz großen Träger eine Chance. Und die kleinen Träger, die NGOs, die unten sind, ich sag mal an der Basis, haben kaum Chancen, so einen Antrag auszufüllen, müssen demnach, so geht es dann im Ausland, an ein Ministerium gehen, weil das hier mitfinanzieren muss. Dort wird der Antrag gestellt. Die NGOs, die diesen Antrag ausführen wollen, sind schon dann außen vor. Dann kommen die Gelder ins Ministerium und dann kommt nichts mehr. Ich saß dann selbst mal zwei gebrauchte Computer für einen Verein, die einen Antrag gestellt haben, in Fakulteto, das ist in Sofia, die einen Antrag gestellt haben mit weiß ich wie viel 1.000 Euro, und zurück haben wirklich zwei gebrauchte Computer und der Rest ist irgendwo versickert und jeder hat sich da bedient. Und das ist natürlich eine Sache, da können wir noch so viel Geld in die Hand nehmen, das funktioniert nicht. Es muss ein Umdenken stattfinden, einfach Roma auf jeder Ebene mitpartizipieren zu lassen.
Das ist auch das, was ich auch aus vielen anderen Kritiken entnommen habe. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt und wurde auch hier in unseren Seminaren immer wieder deutlich, dass es oft einfach komplett an den Leuten vorbei irgendwas konstruiert wird, nicht wirklich der Wille da ist, mal zuzuhören und vorher vielleicht ein bisschen Basisforschung zu betreiben und die Leute auch zu empowern, um zum Beispiel diese ganzen bürokratischen Hürden überwinden zu können. Wir kennen das, glaube ich, hier auch vielfältig. Wir sind alle selber Antragstellende und würde dir komplett zustimmen, dass man da eigentlich eine extra Ausbildung nochmal für braucht. Ja.
Die Bildung von Roma und Sinti ist Romeo Franz ein sehr wichtiges Anliegen. Deswegen ist er Mitgründer und Geschäftsführer der Hildegard-Lagrenz-Stiftung, die ausschließlich von Sinti und Roma betrieben wird. Sinti und Roma nehmen dort ihre Belange selbst in die Hand, denn nur sie haben die Kompetenz für die Lösung ihrer eigenen Probleme. Ein Problem zum Beispiel ist, dass nur etwa 19% der ca. 100.000 Sinti und Roma in Deutschland eine Berufsausbildung haben, und nur etwa 2% das Abitur. Die Hälfte der Eltern können ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen. Die Gründe dafür sind erforscht. Die Nationalsozialisten haben Sinti und Roma systematisch von der Bildung ausgeschlossen und einer ganzen Generation den Analphabetismus aufgezwungen. Dazu kommt die Angst vor dem deutschen Staat und seinen Institutionen, zu denen die Schule gehört. Jederzeit, so die Angst, könnte sich die Diskriminierung wieder verschärfen. Man wollte nach dem Ende des Nationalsozialismus unter sich bleiben. Aber es muss nicht sein, dass ein überproportional großer Anteil an Sinti-Kindern und Roma-Kindern auf Förderschulen gehen muss. Die Hildegard-Lagrenz-Stiftung stellt Bildungsberater für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bereit, sodass Fortschritte in der Bildung gemacht werden. Ziel ist, dass diese höhere Bildungsabschlüsse machen. Es werden Stipendien für Berufsausbildung und Hochschule finanziert. Die Stiftung vermittelt außerdem, wie man Bewerbungen schreibt. Und es gibt Fahrten zum Bundestag nach Berlin und Argumentationstrainings gegen rechte Populismen.
Aber du bist ja jetzt bei der Hildegard-Lagrenz-Stiftung Geschäftsführer. Ich habe das in der Einleitung, bevor wir dich zugeschaltet haben, kurz erwähnt. Und das ist ja genau der Punkt, wo, glaube ich, diese Stiftung auch ansetzt und was auch die Motivation war, sie so aufzustellen, wie sie jetzt aufgestellt ist. Und vielleicht kannst du noch mal was zur Struktur und Arbeit dieser Stiftung sagen.
Ja. Also ich sag mal, es ist schon ein Novum, wie diese Stiftung selbst entstanden ist. Nämlich aus einem Projekt, das Xenos-Projekt, was bestimmt einige von euch gekannt haben. Und aus diesem Xenos-Projekt ist unter anderem diese Stiftung entstanden, nämlich mit über 40, 45 NGOs, Sinti und Roma, die sich dann am 25. Oktober 2012, einen Tag nach der Einweihung des Mahnmals der Sinti und Roma in Berlin, zusammengefunden haben und haben diese Stiftung gegründet. Nämlich, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine eigene Stiftung, wo die Kompetenz zu unserem Thema und wir selbst mit drin sind. Und dann wurde diese Stiftung gegründet, vielleicht zu dem Namen Hildegard Lagren, war eine Sintetzer aus Mannheim, die den Holocaust überlebt hat und direkt nach dem Holocaust in die Schulen gegangen ist als Zeitzeugin bis fast zu ihrem letzten Tag auf Erden, ist diese Frau in die Schulen gegangen und hat mit den Schülern geredet und ihre Geschichte erzählt. Da haben wir den Namen auch für die Stiftung gewählt dafür. Ja, und die Stiftung ist eine fördernde Stiftung. Uns geht es darum, Sinti und Roma, die in Deutschland leben. Also ich muss das ganz klar mal sagen, es ist ein Unterschied, ob man jetzt sagt für Deutsche Sinti und Roma, aber wir sagen für Deutsche Sinti, aber auch für in Deutschland lebende Roma. Das heißt, alle Roma, die in Deutschland leben, haben die Möglichkeit, über diese Stiftung Unterstützung zu bekommen. Sei es zum Beispiel für Stipendien. Und wir wollen nicht nur akademische Stipendiaten haben, sondern es geht zum Beispiel auch um eine ganz einfache Sache. Wenn jemand eine Ausbildung machen möchte als Friseuse oder als Automechatroniker oder solche Jobs, die wirklich sehr niedrig, sage ich mal, im Bildungsniveau sind. Selbst dann wollen wir dies mit einem Stipendium, mit Berufsstipendien fördern. Also wir wollen nicht nur elitär fördern, sondern ganz wichtig ist, dass Leute kommen, die sagen, du, ich habe kein Geld, ich würde gerne eine Ausbildung machen, können wir da eine Unterstützung haben. Da haben wir das letzte Mal jetzt für jemanden, eine junge Sintetzer, die als Haushalts, die eine, wie sagt man, als Haushalts, Hauswirtschafterin eine Ausbildung machen möchte, die hatte tatsächlich kein Geld dafür, für das Lehrmaterial, für Arbeitskleidung und so weiter und hat einen Antrag gestellt bei der Stiftung und das wurde dann gegeben. Und ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man auch niedrigschwellig zur Stiftung gehen kann. Auf der anderen Seite, was es uns auch ganz wichtig ist, sind Projekte, also Programme wie zum Beispiel das, was wir jetzt entwickeln, das regionale Förderung, Inklusion und Teilhabe möglich macht, in Städten die Möglichkeit anzubieten, dass sie Strategien für die Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma umsetzen kann. Also das Programm, das wir jetzt machen, das heißt REFIT, das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen anlaufen. Das ist zum Beispiel ein strukturelles Programm, das die Stiftung erarbeitet. Und wir fördern natürlich auch andere Dinge, kulturelle Sachen wie Theaterstücke zum Beispiel und andere Dinge. Alles, was auch mit Kunst und Kultur, wenn es in dem Rahmen passt und nach den Förderrichtlinien, dafür ist diese Stiftung da. Und das Schöne ist in unserer Stiftung auch die Vorstände, das sind... Wir haben ein Sinto drin im Vorstand, das ist Daniel Strauß. Wir haben eine Sintetzer, die Dr. Jean Schuch und eine Romney, die Dr. Elionus, die bei uns im Vorstand sind. Also das heißt, die ganze Stiftung ist mit Sinti und Roma auch besetzt. Und das heißt, wenn bei uns jemand anruft, der Sinti oder Roma ist, da haben wir auch die Kompetenz, um zu entscheiden, ist dieses Projekt, das der möchte, funktioniert das auch und kommt das in den richtigen Händen? Und ich denke mal, das ist die große Stärke der Stiftung. Auch hier die Möglichkeiten des Bundes, wenn er den Willen hat, etwas zu ändern an dieser Geschichte, dass er über die Stiftung dies kanalisieren kann und direkt an den richtigen Ort und Stelle fließen lassen würde, dass wir unsere Ziele, das heißt gleichberechtigte Teilhabe, Inklusion, und Partizipation umsetzen können. Dazu ist die Stiftung dann ein Partner.
Das ist vielleicht tatsächlich einer der neuen Wege, nach denen wir heute fragen, abgesehen von manchen Showveranstaltungen, die in zwei gebrauchten Computern enden, wie du das jetzt beschrieben hast. Das macht einen sehr anderen Eindruck. Musik.
Welche Möglichkeiten haben Sinti und Roma in Deutschland, auf die Landespolitik einzuwirken, um ihre Interessen bewusst zu machen, zu adressieren und in den Alltag umzusetzen? Romeo Franz favorisiert den Staatsvertrag des Bundeslandes mit dem jeweiligen Landesverband der Sinti und Roma, wie er ihn vorbildhaft in Baden-Württemberg realisiert sieht. 2017 sind mehrere solcher Staatsverträge bereits abgeschlossen oder zumindest im Prozess. In Baden-Württemberg, Hessen, Schleswig-Holstein und in Berlin-Brandenburg. Ein Ergebnis des Staatsvertrags mit Baden-Württemberg ist, dass im Juli 2017 die Forschungsstelle Antiziganismus an der Universität Heidelberg eröffnet wurde. Diese beschäftigt sich mit Ursachen, Formen und Folgen des Antiziganismus vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Romeo Franz erläutert die Rahmenbedingungen und die Notwendigkeit solcher Staatsverträge.
Als abschließende Frage von mir würde ich gerne noch mal wissen, weil wir auch strukturell drauf gucken möchten, auf den verschiedenen Ebenen, welche Bündnisse braucht es und welche Programmatiken sollte man nach vorne bringen. Ein politisches Instrument ist ja zum Beispiel auch auf Länderebene der sogenannte Staatsvertrag zwischen einem Bundesland und zum Beispiel einer NGO, wo dann ganz viele Dinge auch geregelt werden können. Und diesen Staatsvertrag mit dem Landesverband der Sinti und Roma in Baden-Württemberg, den gibt es schon. Ja. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist es noch ein Rahmenabkommen, also nicht, hat nicht diese Stärke. Vielleicht kannst du was zu diesen diesem Instrumentstaatsvertrag oder Rahmenabkommen nochmal sagen? Und inwiefern kann sich das politisch vielleicht noch verfestigen oder weiterentwickeln?
Also der Staatsvertrag in Baden-Württemberg ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel und tatsächlich auch ein Novum in der deutschen Geschichte, dass man jemals einen Staatsvertrag mit den Sinti und Roma abgeschlossen hat. Nun ist es so, beim Staatsvertrag sind das gleichberechtigte Partner, also der Staat und der Landesverband, der die deutschen Sinti und Roma in Baden-Württemberg vertritt. Und das ist ja eine institutionelle Förderung, die wird im Jahr mit 500.000 Euro nun gefördert. Da sind ja verschiedene Bereiche dabei. Und was interessant ist, ist, dass die Kultur zum Beispiel einen wichtigen Teil nimmt, die Bürgerrechtsberatung einen wichtigen Teil da beinhaltet. Aber auch, was jetzt passiert, nämlich die Erarbeitung von Lehrmaterialien, die ins Curriculum einfließen sollen. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Geschichte, die dabei ist. Aber auch etwas, was ich für sehr wichtig finde, 50.000 Euro wurden extra für eine Stelle für zugewanderte Roma eingerichtet. Die ist auch in Mannheim und die wird mit 50.000 Euro unterstützt, damit zugewanderte Roma, die in Baden-Württemberg sind, auch einen Punkt haben, den sie anlaufen können und sich dort Informationen holen können, wo ihnen geholfen wird. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, weil es hier eine Verbindlichkeit gibt und nicht so, wie es zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ist. Dort ist es nur eine Rahmenvereinbarung, die jetzt mittlerweile 10 Jahre alt ist, wo alles auf, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auf freundschaftlicher Basis geregelt wird. Da sind dann kaum Verbindlichkeiten drin. Und da ist dieser Staatsvertrag wesentlich voraus. Und ich weiß es, dass sehr viele Länder sich dieses jetzt schon als Beispiel genommen haben, diesen Staatsvertrag. Und wenn in einem Land ein guter Partner ist, wie ein Landesverband, der eine gute Arbeit hat, denke ich mal, kann so ein Staatsvertrag schon sehr viel ändern. So wie es in Baden-Württemberg auch schon passiert. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Das ist schön, dass du das so positiv einschätzt. Ich hatte auch beim Lesen das Gefühl, dass es eben dann Verhandlungen auf Augenhöhe viel eher möglich sind und festgeschriebene, eben auch verfassungsmäßig verbriefte Rechte dann doch eine Rolle spielen, ob jetzt Dinge ernst genommen werden oder nicht.
Ach, da vielleicht eine ganz wichtige Sache, was auch eine ganz einmalige Geschichte ist, nämlich durch diesen Staatsvertrag ist ein Rat für die Angelegenheiten der Sinti und Roma gegründet worden, der direkt beim Ministerpräsident Kretschmann angesiedelt ist, dieser Rat. In diesem Rat sitzen 12 Personen, 6 Abgeordnete aller Parteien und Sinti und Roma aus Baden-Württemberg. Also selbst ich bin auch in diesen Rat berufen worden. Und in diesem Rat werden alle Fragen, die Sinti und Roma in Baden-Württemberg betreffen, besprochen und dann eine Empfehlung an den Ministerpräsidenten gegeben. Also das ist eine Einrichtung, wo ich finde, die auch zeigt, wie respektvoll man miteinander umgehen kann und dass man tatsächlich hier den Weg geht, dass man sagt, gleichberechtigt und auf Augenhöhe. Man kann das gar nicht oft genug sagen, denn wir müssen raus aus dieser Opferrolle. Und wir wollen auch nicht weiter in einer Opferrolle bleiben, sondern wir wollen die Gesellschaft mitgestalten. Und ich denke, gerade mit der Stiftung und diesem Landesverband, mit dem Staatsvertrag in Baden-Württemberg, kann man hier einen Meilenstein setzen und auch ein Signal geben, dass man sagt, wir sind soweit, wir möchten Verantwortung übernehmen und mit euch gemeinsam unsere Gesellschaft gestalten.
Genau, ich würde aber jetzt gerne noch mal fragen, ob es aus der Teilnehmerschaft noch Fragen an dich, an Romeo gibt. Ja, einen haben wir, Moment.
Okay. Mich würde dieser Projektcharakter interessieren. Ich habe den Eindruck, es werden eben, also wenn man jetzt über diese Dekade spricht oder alle anderen Formate, habe ich manchmal den Eindruck, das ist so ein bisschen wie darauf angelegt, also wir reden über Europa, die Jugendarbeitslosigkeit ist in den Herkunftsländern sehr häufig über 60%. Und dann werden Programme gemacht über 4 Jahre, um dann Menschen auszubilden, die auf einen Arbeitsmarkt stoßen, der nahezu, egal was sie da gemacht haben, nicht für sie zugeschnitten ist. Und ich frage mich, ob es da nicht eine ganz andere Art von Grundsicherung braucht, um Leben in verschiedenen Regionen in Europa möglich zu machen, auch hier. Und das andere, also als Vergleich, also ich habe mir das mal so vorgestellt, wenn Hartz IV oder die Sozialhilfe auf 4 Jahre in einem Projekt angelegt gewesen wäre und dann eingestellt gewesen wäre, beispielsweise, also irgendwie eine, also was das dann eigentlich geheißen hätte, muss man denn nicht ganz explizit an die ökonomische Unterstützung ran, weil die Teilhabe an Gesellschaft ja ganz unmittelbar mit Ökonomien und Ressourcen zu tun hat und kann eigentlich ein Projekt, auch wenn es auf Bildung ausgelegt ist, auf einem Arbeitsmarkt, der eben im Rest Europa, sage ich mal, wenn wir jetzt nicht über Deutschland reden, wirklich brutal gefährlich und eben sehr schwierig eigentlich zu erreichen ist, kann man davon ausgehen, dass diese Programme dann überhaupt, wie sagt man, Blüten tragen können. Früchte waren es.
Also der Blick nochmal auf Programme, die vielleicht auch die ökonomische Unterstützung mehr in den Fokus nehmen, weil nur durch ökonomische Sicherheit noch echte gesellschaftliche, politische Teilhabe möglich ist.
Was wir jetzt machen, das heißt, die Menschen, die herkommen, zu helfen, ganz einfach gesagt, mit Programmen, was wir versuchen, den Leuten hier die Möglichkeit zu geben, das ist eine Sache. Und da ist es natürlich so, dass wir den Standard oder die Situation, die wir in Deutschland haben, da muss sich natürlich jeder irgendwie anpassen. Wir müssen die Möglichkeit geben, die Zugänge zu den Institutionen, die jetzt so einer Person das möglich machen, die hierher kommt, die müssen wir möglich machen, den Zugang. Und den haben ja diese Menschen meistens nicht. Aber dafür wollen wir ja auch sorgen. Also das heißt jetzt im Klartext, wenn jetzt jemand kommt aus dem Kosovo oder Bulgarien oder aus diesen Ländern, der hat zum Beispiel in dem Moment die Anlaufstelle, wo er tatsächlich einen Support kriegt, wo man sagen kann, okay, den und den Weg, der ist jetzt aufgezeichnet, den kannst du gehen und wir unterstützen dich dabei. Das ist also eine ganz individuelle Geschichte. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt so, gerade wenn wir uns jetzt so unterhalten, da sieht man, dass es wichtig ist, dass man auch auf europäischer Ebene in die Heimatländer dieser Menschen hineingeht und den Menschen dort die Möglichkeit gibt. Also es nutzt tatsächlich, wir machen eigentlich nur einen Oberflächenbrand zu bekämpfen, aber wir gehen nicht in die Tiefe. Und das würde aber bedeuten, dass wir tatsächlich uns damit befassen sollten, in die Heimatländer hineinzugehen, um den Menschen tatsächlich dort von die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden und die Möglichkeit zu geben, die Teilhabe dort wahrzunehmen an der Gesellschaft. Und ich denke mal, das wird eine der größten Aufgaben sein.
Fast am Ende der Sendung kommen wir nochmal zum Thema Musik. Romeo Franz komponiert auch Klassik. So hat er das Stück Mare Manuschenke komponiert, das am Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma in Berlin zu hören ist. Mare Manuschenke heißt auf Deutsch unsere Menschen. Das Denkmal besteht aus einem Wasserbecken mit einer dreieckigen Insel in der Mitte, darauf eine Blume, die immer erneuert wird. Um das Becken herum liegt ein Pflaster im Boden. In die Pflastersteine sind die Namen der Orte eingraviert, in denen Roma und Sinti vernichtet wurden. Umschlossen wird das Mahnmal von einer opaken Wand aus Glas, die Texte und Fotos zur Geschichte des Leidens der Sinti und Roma enthält. Aus Lautsprechern, die am Ort installiert sind, ertönt das Werk von Romeo Franz. Ursprünglich hat Danny Caravan, der Architekt des Mahnmals, für den Sound eine andere Vorgabe gemacht. Es sollte nur ein Ton ertönen. Romani Rose rief Romeo Franz im Jahr 2012 an und fragte, ob er diesen einen Ton einspielen könne. Romeo Franz spielte den Ton, doch er sagte, er konnte diesen Ton nicht aushalten. Romeo Franz entwickelte eine andere Idee, ein Klangbild, wie er seine Komposition bezeichnet, weil es mehr als eine Komposition ist, denn sie hat einen konzeptuellen Hintergrund. Auf der formalen, der gestalterischen Ebene sieht das so aus. Romeo Franz hat Aufnahmen des Romno Scholl verwendet. Das ist eine bestimmte Art des Pfeifens, mit dem Sinti zum Beispiel ihre Kinder rufen oder mit dem sie allgemein auf sich aufmerksam machen. Dieser Pfiff hat einen hohen Wiedererkennungswert für die, die ihn kennen und gebrauchen. Diese Pfifftöne setzt er auf die sogenannte Zigeuner-Molltonleiter. Auf der inhaltlichen Ebene ist Romeo Franz selbst betroffen als Nachfahre von Überlebenden der Vernichtung im Nationalsozialismus. 6 Opfer hatte die Familie Franz zu beklagen. Einer davon war Romeos Großonkel Paul Franz. Dieser war mit seinen 4 Brüdern als Kapelle Franzens aufgetreten. Mit seinem Bruder Albert, einem weiteren Großonkel von Romeo Franz, wurde er im Mai 1940 verhaftet, nach Auschwitz deportiert und erschossen. Weitere ermordete Familienmitglieder waren der Großonkel und Akkordeonist Joschi sowie die Großtante Bärbel. Der Großvater von Romeo Franz und weitere Familienmitglieder konnten sich quer durch Europa nach Italien retten und sie überlebten. Das Einzige, was ihnen von Paul Franz blieb, war sein Geigenbogen. Und mit diesem Geigenbogen hat Romeo Franz die Komposition Mare Manuschenge eingespielt. So bleibt Paul Franz im kollektiven Gedächtnis, stellvertretend für viele andere Ermordete. Das Stück überzeugte Dani Caravan. Für Romeo Franz ist das Stück Mare Manuschenge das Bedeutendste, was er je gemacht hat. Für ihn bleibt es der Gedenkstätte für die ermordeten Sinti und Roma vorbehalten. Wenn ihr das Stück hören wollt und in Berlin seid, fahrt in den Tiergarten und besucht das Denkmal. Zum Schluss dieser Sendung hat Romeo Franz noch eine besondere Message an alle Hörerinnen. Er bittet alle die, die Hilfe brauchen bei Schule, Berufsausbildung oder Studium, ihn oder die Hildegard-Lagrenz-Stiftung zu kontaktieren.
An alle, also an das Publikum auch, an die Menschen, die das so interessiert. Wenn ihr Informationen braucht oder ihr braucht mal ihr habt eine Frage oder möchtet irgendwas wissen oder ich kann euch helfen, dann scheut euch nicht, mich einfach zu kontaktieren. Kontaktdaten sind, ich glaube, gut zu haben. Die könnt ihr mich über die Stiftung oder irgendwie, also im Internet bin ich ja drin, da kann man mich sofort also finden. Scheut euch nicht, mich zu fragen oder mich anzurufen, wenn ich euch helfen kann. Vielleicht noch eine ganz wichtige Sache für diejenigen, die arbeiten. Vor einer Woche haben wir die Empfehlungen zur Umsetzung von Bildungsstrategien veröffentlicht, die mit 5 Ministerien und der EVZ gemeinsam veröffentlicht wurde. Also da war ich mit auch beteiligt. Diese Strategien, dieses Handbuch zeigt auf, wie man am besten Projekte und so weiter, eine Zusammenarbeit umsetzt. Also wenn ihr so etwas braucht, geht auf die Seite der Hildegard-Lagrenz-Stiftung. Dort sind diese Empfehlungen und ich gebe da auch gern Tipps und stehe da immer gern zur Verfügung. Ne?
Vielen Dank, das ist nochmal ein guter Hinweis. Romeo, ich würde sagen, wir entlassen dich jetzt aus dieser etwas unbequemen Skype-Situation. Ich will mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir das Allerbeste für deine Arbeit, aber erstmal ein schönes Wochenende.
Danke.
Dann bis bald.
Wenn ihr also Sintetze oder Romnia seid, Sinti oder Roma, schaut auf die Website der Hildegard-Lagrenz-Stiftung. Vielleicht findet ihr Lösungen für eure Probleme im Zusammenhang mit eurer Bildungskarriere oder erkennt Personen, die eine solche Unterstützung aus der Community gut gebrauchen können.
Das Thema Rom unterstrichen Rom, ja.
Radio Roma-Respekt.
Subjekt, ne?
Komm mal Hip-Hop ein bisschen.
Das Thema Rom. Subjekt. Unterstrichen ja.
Akzeptiert uns.
Ja, wir sind doch auch Europäer.
Nein, wir sind mehr Europäer wie die.
Nein. Akzeptiert uns.
Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind.
Romnia.
Die werden abgeschoben.
Radio Roma-Respekt.
Was ist das für eine Nummer?
So eine Perle wegzuschmeißen.
What the fuck? So, come on.
Also nimmt uns doch endlich an.
Ich bin Sinto, aber ich bin auch ein Roma. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt eigentlich alles soll. Die ganze Ungerechtigkeit, ich weiß es nicht.
Das Thema Rom.
Romnia.
Unterstrichen ja.
Radio Roma-Respekt.